Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Fabian Elsässer. Gleich mit zwei Themen von der diesjährigen Republika, dieser sehr renommierten Konferenz für Digital- und Medienthemen in Berlin. Erstmal geht's um Memes, um eine ganz besondere Meme-Seite mit dem etwas seltsamen Namen Galerie Arschgeweih. Die hat gut eine 500.000 Anhänger. Der Name bezieht sich auf eine verschlungene Fantasietätowierung am Steißbein. In den Nullerjahren war sie sehr beliebt, vor allem in deutschen Freibädern hat man sie oft gesehen. Und die Macherinnen und Macher von Galerie Arschgeweih greifen tatsächlich nur deutsche Popkulturphänomene dieser Zeit, also der Nullerjahre, auf. Und damit haben sie es sogar auf die Republika geschafft und dort einen Vortrag halten dürfen. Ich habe mich mit einem der drei Arschgeweih-Galeristen unterhalten, mit Daniel Wiegärtner. Und ich wollte erst mal wissen, ob er selbst überrascht ist von dem Erfolg der Seite.
Ja, also ich glaube, das, was unser Glück war, ist, wir waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und damals, als wir angefangen haben, 2018, diese Meme-Page zu gründen, dachten wir, wir würden gerne ein digitales Museum sein für deutsche Popkultur. Und daraus ergibt sich auch der Name Galerie und Arschgeweih als das ultimative Symbol der 2000er Jahre. Und wir waren, und das war unser Glück vielleicht auch, wir waren die Ersten, die diesen Nostalgiefaktor verwendet haben und verwoben haben mit deutscher Popkultur aus den 2000ern. Und daraus, ja, kommt einfach Galerie Arschgeweih. Und dazu, das hatten wir vorher tatsächlich nicht, haben wir das Ganze mit Memes angereichert. Und Memes, muss man wissen, sind Antreiber für Viralität. Memes haben eine sehr geringe, sag ich mal, Schwelle, Eintrittsschwelle. Die können von jedem produziert werden und die werden super schnell geteilt. Und dadurch sind wir organisch natürlich auch relativ schnell gewachsen. Plus natürlich, wir haben den Nerv der Zeit getroffen und ein Stück weit auch mitgeprägt in den letzten Jahren. Und das freut mich voll, dass wir das geschafft haben.
Was ist denn Ihr eigener Bezug zu den Nullerjahren?
Also das hat natürlich einen ganz persönlichen Bezug, weil wir drei sind alle in den Nullerjahren groß geworden. Wir drei kommen, zwei von uns aus Österreich, ich aus einem kleinen Dorf in der fränkischen Schweiz. Und wir sind Millennials und sind mit den Nullerjahren und der deutschen Popkultur groß geworden. Damals zu der Zeit waren die Anfänge des Internets. Da hatte man natürlich jetzt nicht so viel, außer natürlich einen TV, einen Fernseher. Und da liefen dann eben unsere deutschen Popstars. Und dazu kommt noch, wir sind natürlich Riesenfans von der deutschen Popkultur. Vor allem von der Castingband, den No Angels, die wir immer noch sehr gerne hören. Und für die wir auch eine Art Revisionismus betreiben. Also wir gucken auf die Zeit ganz anders zurück. Wir ordnen diese Zeit auch ganz anders ein. Und wir beleuchten auch die Zeit der Nullerjahre extrem kritisch, gerade was medial mit diesen deutschen Celebrities auch passiert ist.
Also sprich, Sie sind im Grunde Fürsprecher dieser Celebrities dieser Zeit oder Sie wollen das sein?
Genau, also für uns ist auch so ein Label wie Guilty Pleasure, dem so eine Art Kultur immer folgt, einfach totaler Blödsinn. Und wir halten quasi die Fahnen hoch für das, was, sagen wir mal, die Kultursnobs Trash nennen. Das ist für uns Kultur, deutsche Popkultur.
Denn ich sag mal so, die Kultursnobs, auf die Sie da anspielen, damit meinen Sie wahrscheinlich die sogenannten Feuilletons, wie man so schön sagt. Also auch da gab es ja dann Popfiguren in dieser Zeit wie Stuckrad Barre oder auch Florian Illies, ne? Also so ein bisschen eine Generation vor Ihnen. Das sind wahrscheinlich die, die Sie da unter Popkultur oder nein, die Sie da als Kultursnobbisten sehen würden, oder?
Genau, es ist immer so ein Stück weit sich über andere erheben wollen und als etwas Besseres sehen wollen. Und das sehen wir halt komplett anders, weil wir einfach Fans sind von dieser Kultur.
Also das heißt, da ist auch keine Ironie drin mit dem, was Sie da, was Sie da machen.
Wir meinen das absolut ironiefrei. Ich bin zum Beispiel auch großer Sarah Connor-Fan und ich feiere ihre Musik. Und ich meine die englischsprachige Sarah Connor, die noch in den 2000ern Englisch gesungen hat. Oder das Gleiche mit dem Dschungelcamp, mit der Show. Viele schauen das ja ironisch oder sagen, das ist eine klasse Sozialstudie und man kann da einfach die Abgründe der Menschheit sehen. Und wir sagen da ganz klar, das ist Blödsinn. Schaut das, was euch gefällt. Wir meinen das absolut ironiefrei. Und tatsächlich, kleiner Fun Fact, wir haben sogar auch Tattoos von unseren Stars. Also Franz und Verena haben ein No Angels Tattoo, ich habe ein Kadalot Tattoo. Wir meinen das absolut ironiefrei. Das sind unsere Ikonen.
Kadalot muss man vielleicht auch nochmal sich in Erinnerung rufen, war, ich glaube, in der dritten oder vierten Staffel von Big Brother, glaube ich.
Fünfte Staffel, genau.
Ja, eine der Protagonistinnen. Wie sieht das aus, das Tattoo von Kadalot? Wie groß ist das?
Ach, das ist relativ klein. Das ist auf meinem Oberarm, da ist ein Herz und da steht Kader drin. Ja, genau.
Und woran liegt es, dass Sie das so ernst meinen? Also man kann das sehen als eine Gegenhaltung zu dem Kultursnobismus, ne, den Sie gerade gesagt haben, vielleicht aber auch überhaupt mal wieder was ernst meinen, weil, sag ich mal, dieses man guckt das ironisch, ja schon von vornherein diese Unernsthaftigkeit, ne, dieses nicht sich festlegen, sondern sich darüber erheben, irgendwie das da mitschwingt. Ne?
Total, also ich muss da auch tatsächlich immer sagen, dass wir einfach große Fans sind und wir auch ein Stück weit die Wahrnehmung dieser Celebrities zurechtrücken wollen. Und deswegen gibt es auch Galerie Arschgeweih. Weil es ist tatsächlich nicht nur so, dass internationale Prominenz, Beispiel USA, wie zum Beispiel Britney Spears oder Paris Hilton oder auch Janet Jackson in den 2000ern, medial extrem in eine Ecke gedrängt wurden und fast schon von der Gesellschaft verpönt und gehasst wurden. Sondern es ist tatsächlich auch so, dass viele Celebrities in Deutschland medial in eine Ecke gedrängt wurden. Beispiel Daniel Kübelböck, Beispiel Bill Kaulitz, Beispiel Sarah Connor mit ihrem Feuerkleid bei Wetten, dass. Und eine große Tageszeitung hat dann damals nach ihrem Auftritt einfach nur getitelt, trug sie einen Slip oder nicht. Also diese Mechanismen wie Sexismus, Homophobie und Klassismus sind in der deutschen Popkultur fest verankert medial. Und wir als Galerie Arschgeweih sind dafür da, um das Ganze mal aufzuräumen und auch neu zu bewerten und kritisch zu hinterfragen.
Würden Sie sagen, damals ging es los in den Nullerjahren mit diesen Sachen, die Sie da gerade genannt haben, mit dem Klassismus, dem Sexismus, dass ich eben zum Beispiel auch auf einmal eine Zeitung, die damals noch fast aber so ein wichtiges Medium war, nicht entblödet, daraus, sag ich mal, so eine Unterstellung zu machen und daraus dann eine Schlagzeile zu machen.
Ich glaube tatsächlich, oder dass Sexismus und Homophobie und Klassismus in unserer Gesellschaft fest verankert sind. Damals, als jetzt eben das Fernsehen und Reality-TV-Formate aufkamen, wurden eben diese Mechanismen krass genutzt, um Quote zu erzeugen oder um auflagenstärkere Zeitschriften zu verkaufen eben. Und das ist etwas, womit man Klicks am Ende des Tages auch generieren konnte, auf den Rücken eben dieser Person in der Öffentlichkeit. Und damit wollen wir ein Stück weit auch aufräumen. Und darum geht es auch tatsächlich in unserer Keynote heute Abend.
Die Galerie Arschgeweih besteht aus Verena Bogner, Daniel Wiegärtner und Franz Lichtenegger, bricht völlig unironisch eine Lanze für die deutsche Popkultur der Nullerjahre. Und darüber habe ich gesprochen mit Daniel Wiegärtner. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Wir bleiben bei der Republika. Da ging es auch um Symbole, um ikonische Symbole. Nehmen wir erstmal ein Beispiel aus der Popkultur, nämlich dieses Logo von den Rolling Stones, mit dem die Stones erst zu einer echten Marke geworden sind. Das sind diese vollen Lippen mit einer rausgestreckten Zunge. Designt hat das ein gewisser John Pasche 1970. Es ist vielleicht das berühmteste Bandlogo aller Zeiten. Und bei der Republika hat Henry Steinhau, Journalist, Redakteur und Autor, sich beschäftigt mit solchen Symbolen in der Popmusik, aber auch in Netzkulturen und auch, was Netzkulturen davon lernen könnten. Hallo, Herr Steinhau.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Vielleicht erstmal die Frage, welche Netzkulturen denn genau, mit denen Sie sich da befasst haben? Wie weit fassen Sie den Begriff?
Da gibt's mehrere kulturelle Strömungen, sage ich mal, die sich eben nur speziell im Netz gebildet haben, durch eben die digitalen Möglichkeiten, sich auszudrücken, aber vor allen Dingen eben dieses Vernetzte, was durch die Social-Media-Plattformen entstanden ist, dass man dann liked, dass man teilt, dass man die Dinge auch weiterschraubt, diese Memes, ne, dass man kleine Snippets nimmt und natürlich auch Filme, Fernsehserien, Ähnliches, die ja so zu popkulturellen Höhen aufgestiegen sind, sage ich mal, werden dann von diesen Netz-Communities, von den Netzkulturen adaptiert und damit dann eben auch was Neues geschaffen. Und man könnte vielleicht eben jetzt auch noch, sage ich mal, Kampagnen, politische Bewegungen oder zivilgesellschaftliche Bewegungen nennen, wie jetzt eben sowas wie Extinction Rebellion oder ähnliche, die halt natürlich ein Anliegen kommunizieren durch Kampagnen, aber letzten Endes als Netzkultur auch funktionieren, um da die Idee zu verfestigen in den Communities.
Sie haben gerade schon gesagt, etwas wird geliked. Und da wären wir ja schon bei so einem Symbol. Also welche Rolle spielen Symbole in den Netzkulturen? Und welche gibt es denn? Mir fallen eigentlich erstmal nur so ein paar Emojis ein.
Genau, also das hat sich ja in den letzten Jahren noch weiter verbreitet, dass man eben visuell kommuniziert, indem man Gefühle oder kurze Zustimmung oder irgendwas ausdrückt. Natürlich sind auch die Symbole der Plattform selbst, also der Firmen, der Anbieter oder der Kanäle, der Produkte, die sie haben, bekannt. Aber die würde ich immer ausklammern, weil das ja um Symbole geht, die halt irgendwie einen kulturellen oder einen Graswurzelcharakter haben. Deswegen, die sich mit ihren Symbolen womöglich dann davon emanzipieren können, dass sie zwar irgendwo einen YouTube-Channel haben oder einen TikTok-Channel und irgendwie so, aber dann sieht man immer die Symbole der Firmen und der Kanäle vor sich. Aber mit einem Symbol zu kommunizieren, könnte dann eben sich davon so ein bisschen emanzipieren und abheben.
Hätten Sie denn mal ein Beispiel für ein Symbol aus den Netzkulturen?
Ich nehme jetzt mal was ich schon gesagt habe, von eben jetzt so zivilgesellschaftliche Organisationen. Also Extinction Rebellion hat als Logo eine abstrahierte Sanduhr, also ein X und dann ein Kreis drum. Und in der Sanduhr muss gar nicht mal der Sand durchlaufen, wenn man das Symbol so weiter runterbricht, dass es nur noch aus Linien besteht. Aber da ist ja klar, was erzählt wird, die Zeit rennt uns davon, wie die Sandkörner in der Uhr. Und das finde ich, ist ein sehr, sehr einprägsames und starkes Symbol, was ich eben auch unter Netzkultur jetzt mal einordnen würde.
Wäre das schon so ein Beispiel, wo sich eine Netzkultur was abschaut von einem Popmusik-Symbol?
Ja, würde ich sagen, weil gerade Kreis drum und drin passiert irgendwas mit Linien, gibt es ganz viele Symbole.
Das Peace-Zeichen.
Das Peace-Zeichen, das ist ein besonders schönes Beispiel in zweierlei Hinsicht. Erstens, weil auch da eine Geschichte hinter ist, das kommt vom Fahnenalphabet und was in dem Kreis sich abspielt, sind die zwei Zeichen für N und D, für Nuclear Disarmament, also für nukleare Abrüstung. Und das ist erstmal gut zu wissen, dass das seinen Ursprung hatte in den 60ern, auch eine zivilgesellschaftliche Geschichte in den USA entstanden. Und zum Zweiten, was für viele in der Netzkultur auch eine Option sein könnte, die Erfinder dieses Symbols, denen lag daran, dass es sich möglichst weit verbreitet und die haben darauf verzichtet, irgendwie einen Copyright darauf zu setzen. Also kann man es frei benutzen. Und das finde ich auch ein sehr schönes Merkmal. Aber Sie haben recht, das ist eben Kreis drum mit Strichen drin oder, sage ich mal, irgendwas aus Strichen heraus, dass man es einfach nachzeichnen kann. Die funktionieren umso besser, umso weniger Striche, umso markanter das ist. Und man kann es leichter zeichnen, vielleicht auch leichter tätowieren oder eben auch leichter an die Wand malen oder sprühen.
Es muss einprägsam sein und man muss sich damit identifizieren können. Pop-Symbole und die Symbole neuer Netzkulturen. Damit hat sich Henry Steinhau auf der diesjährigen Republika beschäftigt. Herzlichen Dank für die Einblicke.
Ja, sehr gerne.
Und das war der Corso-Podcast heute mit Fabian Elsässer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.